Liebe Freunde, ich habe da mal einen Film gesehen, der hieß Meine Tage mit Pia, meine Nächte mit Jacqueline. Da ging es um Missverständnisse und Streit, Tränen, Trennung, Krach, also ein echter Liebesfilm. Und im ersten Teil, da wird die Story geschildert vom Standpunkt der Frau aus. Und im zweiten Teil, da geht das Ganze nochmal von vorne los und man sieht die gleiche Geschichte geschildert vom Standpunkt des Mannes aus. Also zweimal genau dasselbe, nur von zwei verschiedenen Standpunkten. Wir machen heute Abend mal genau das Gleiche. Ich habe euch gestern die Geschichte erzählt von dem jungen Mann, der von zu Hause abhaut. Die Geschichte steht in der Bibel, Lukas Evangelium Kapitel 15, unter der Überschrift Der verlorene Sohn. Und heute Abend erzähle ich euch die gleiche Geschichte nochmal, nur vom Standpunkt des Vaters aus gesehen. Überschrift Der verliebte Vater. Nun weiß ich natürlich, dass das so ein Ding ist, wenn man vor so einer Menge von jungen Leuten das Wort Vater ausspricht. Da denkt ihr dann an das Exemplar, was ihr zu Hause habt. Und was da die jungen Leute so manchmal denken, das kann ich mir schon ungefähr denken. Denn was ist der Durchschnittsvater? Der Durchschnittsvater ist einer, der immer bei allem dagegen ist, der meckert, nölt, verbietet, der mit seinen Erfahrungen pranzt und mit dem Gelde geizt. Den darf man nie stören, der hat nie Zeit. Und der hat drei Lieblingssätze. Ich bin auch mal jung gewesen, aber das hätten wir uns früher nicht erlauben dürfen. Und ich will jetzt meine Ruhe haben. Eine. Da hat mir einer erzählt, eine von vielen, die ihm sagt, wenn mein Vater nach Hause kommt von der Arbeit, legt er sich aufs Sofa, lässt er sich von der Mutter bedienen, lässt er ein paar Bier rein und dann gibt es Streit. So ist es jeden Abend. Ja, so ist es. Aber Leute, warum ist es so? Die beiden, die sich jetzt bloß noch anmuffeln und streiten, die haben sich immerhin mal geliebt. Aus irgendeinem Grund ist die Liebe weniger geworden oder kaputt gegangen. Was die beiden jetzt brauchen, ist Liebe, zum Beispiel deine. Wie wär's, wenn du nicht bloß für dich selber immer was verlangen würdest? Und nicht immer bloß von deinen Eltern verlangst, dass die auf dich eingehen? Wie wär's, wenn du mal begreifen würdest, dass auch deine Eltern von dir was erwarten? Du verlangst von aller Welt, besonders von deinen Eltern, dass die auf dich eingehen, auf deine Launen, deine Ansprüche, dass sie dich verstehen und was weiß ich alles. Das Gleiche, mein Lieber, erwarten deine Eltern von dir auch. Also zurück zu unserer Geschichte, da ist also so ein Vater, der zu seinem Sohn ein blendendes Verhältnis hat, der gibt ihm alles, was er braucht, der streitet sich nicht mit ihm, der behindert ihn nicht, zwischen den beiden gibt es keine Muffelei, keine Nervereien, keinen Streit, ist alles in bester Ordnung. Und da kannst du dir vielleicht vorstellen, wie schockiert der Vater ist, als eines Tages der Sohn bei ihm im Büro auftaucht, setzt sich mit einer Backe auf den Schreibtisch, mit einem Latsch auf den Stuhl, und eröffnet dem Vater eiskalt, ich hau ab, ich gehe. Nicht, dass ich was gegen dich hätte, aber mir passt es einfach nicht mehr hier zu Hause. Ich habe einen Frust. Ich möchte endlich mal frei und selbstständig sein und dazu brauche ich natürlich ein paar Mäuse. Ich schlage dir daher vor, du zahlst mir jetzt mein Erbe aus. Erstens steht es mir sowieso rechtmäßig zu. Und zweitens ist es ja im Prinzip egal, ob ich den Kies nur jetzt kriege oder du damit wartest, bis du über den Jordan bist. Also sei kein Frosch und reich mal ein paar Päckchen von den großen blauen Scheinen rüber. Jeder andere Vater, der hätte in diesem Moment eine Tobsucht oder mindestens einen Schlaganfall gekriegt. Jeder andere hätte nach einem großen Briefbeschwerer gelangt und den nach dem Sohn geschmissen oder den rausgeschmissen. Jeder andere Vater hätte mindestens die Diskussion angefangen und hätte gesagt, aber mein lieber Junge, warum bist du denn gleich so radikal? Ich meine, wenn du mal Urlaub machen willst oder was, hat ja niemand was dagegen. Aber warum gleich abhauen für immer? Sieh mal, du hast es doch gut bei mir. Und ich kann doch dein Taschengeld erhöhen und ich kaufe dir einen neuen Rekorder. Also willst du es dir nicht nochmal überlegen? Oder wäre ja auch möglich gewesen, so die ironisch und drohende Tour. Der Vater sagt, du und selbstständig, also das ist nicht Lache, bist ja noch viel zu grün dafür. Du schaffst doch das Leben alleine nicht. Das geht schief, das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber wenn du unbedingt willst, bitte geh, mach mit deinem Leben, was du willst, aber komm nie wieder hier zurück. Wir sind dann geschiedene Leute. Oder für die beleidigte Leberwurst. Dass der Vater sagt, das hat man nun davon. Da schuftet man ein Leben lang, verzichtet auf alles, steckt euch alles hinten rein, sorgt sich nur für euch. Und was ist der Dank? Dem Herrn Sohn passt's nicht. Womit habe ich nur das verdient? Wie kannst du mir sowas antun? Der Vater in unserer Geschichte, der reagiert nicht so. Der reagiert vollkommen anders. Wortlos steht der auf, geht zum Kassenschrank, schließt auf, holt das Geld raus, blättert die Scheine schweigend auf den Tisch. Der Vater sagt kein einziges Wort. Keine Bitte, keine Frage, kein Vorwurf, keine Drohung, keine Szene, nichts. Der Vater gibt. Er gibt nach. Na, so einen Vater möchte ich auch haben, wird mancher von euch denken. Ja, kannst du doch. Hast du doch. Der Vater, von dem ich hier erzähle, die gestern hier waren, die wissen das. Der Vater, von dem ich erzähle, damit ist Gott gemeint. Der ist Gott. Und Gott ist auch dein Vater. Hast du dir schon mal überlegt, was du von dem alles schon geerbt hast? Dein Körper, dein Verstand, deine Kräfte, deine Augen, deine Begabung, überhaupt alles, was du hast. Nicht ein einziges Haar auf deiner Rübe und nicht eine einzige Gehirnwindung in deinem Schädel hast du dir gemacht. Die Frage ist bloß, was machst du mit dem, was du von deinem Vater bekommen hast? Machst du es auch wie der junge Mann aus der Geschichte, der von seinem Vater Geld anfordert und der es annimmt, als ob das selbstverständlich wäre, der sich noch nicht mal dafür bedankt? Der sahnt bei seinem alten Herrn ab, stopft sich die Scheine in die Taschen, mit einem neuen 10-Mark-Schein zündet sich eine Peter-Steuves-Stand an und dann dampft er ab in die große, weite Welt. Und nach seinem Vater, nach dem sieht er sich nicht mal mehr um. Der alte Herr, der hat sich für ihn erledigt. Den hat er im wahrsten Sinn des Wortes hinter sich. So wie viele von euch sagen, Gott, den habe ich längst hinter mir. Ich bin aus dem primitiven Kinderglauben längst rausgewachsen. Ich bin erwachsen, ich bin mündig, ich bin wissenschaftlich gebildet. Gott, das liegt hinter mir. Er hat sich für mich erledigt. Aber du hast dich noch nicht für Gott erledigt. Du mit deiner wissenschaftlichen Bildung und mit deinem Erwachsensein, mit deinem Mündigsein, du hast dich für Gott nicht erledigt. Gott liebt dich nach wie vor. So wie der Vater in dieser Geschichte seinen Sohn nach wie vor liebt. Und jetzt, wo er geht, erst recht. Der Vater steht schweigend da, er steht in der Haustüre, vielleicht hat er eine Träne im Auge, wie er das sieht, wie sein Sohn, ohne ihm den Rücken zu kehren, einfach geht. Der Vater steht da und sieht ihm schweigend nach. Warum schweigt der Vater? Warum macht er nicht wenigstens den Versuch, den Jungen zurückzuhalten? Der Vater, also Gott, ist doch allwissend, er weiß doch schon im Voraus, dass der geradenwegs in die Katastrophe reinmarschiert. Der weiß doch schon alles vorher, er weiß doch, der rennt jetzt volle Bulle in sein Unglück. Kann, muss denn Gott das nicht verhindern? Warum verbietet Gott ihm das nicht einfach? Warum wendet er keinen Zwang an? Weil er die Freiheit genauso liebt wie du. Weil er dich liebt und weil er möchte, dass du ihn, Gott, auch liebst. Und Liebe, die lässt sich nun mal nicht erzwingen. Und deshalb kann Gott einen Menschen auch nicht zwingen. Es geht nicht. Sondern wenn einer nicht mit ihm leben will, dann muss Gott ihn laufen lassen. Man kann, so sagt der polnische Dichter Letsch, man kann das Lied der Freiheit nicht auf dem Instrument der Gewalt spielen. Es gibt einen Punkt, wo es keinen Zweck hat, dass man verbietet. Sondern es gibt einen Punkt, wo man Freiheit geben muss. Und wer das nicht tut, der tut sich selber einen schlechten Dienst. Wer die Menschen zwingt, selbst wenn er sie zu ihrem Glück zwingt, der erntet immer nur Ablehnung und Feindschaft und Hass. Die Menschen mit Verboten, mit Zwangsmaßnahmen regieren, das ist einfach. Wenn man die Leute mit drakonischen Maßnahmen bei der Stange hält, ist das leicht. Aber es ist auch sehr dumm. Denn kein Mensch fühlt sich bei Zwang glücklich. Ich meine, ein Wellensittich, der auf seiner Stange im Käfig sitzt, der ist vermutlich ganz zufrieden. Aber du bist ja kein Wellensittich. Du bist ein Mensch, ein Wesen, das zur Freiheit berufen ist. Und du wirst halt deshalb den, der dich in einen Käfig sperrt, und selbst wenn es ein goldener Käfig ist, den wirst du niemals lieben können. Du wirst ihn fürchten. Du wirst ihn vielleicht hassen oder verachten, aber niemals lieben. Und Gott will, dass du ihn liebst. Und da kann er eben nur warten, bis du freiwillig zu ihm kommst. Gott zwingt dich nicht. Zwang entwürdigt den, der ihn anwendet, und den, der gezwungen wird. Zwang entwürdigt den Menschen, und Gott respektiert deine Menschenwürde. Auch dann, wenn du ihm den Rücken kehrst und wenn du seine Liebe verschmähst. Erinnere dich bitte mal an die Zeiten, wo du unglücklich verliebt warst, oder du bist es vielleicht im Moment. Weißt du noch, was du da für Gefühle hattest, oder was sind jetzt für Gefühle in dir? Da denkt man, das zerrubt ein und man geht kaputt dran. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, welche Gefühle Gott hat, wenn er an dich denkt und dich sieht. Das tut Gott in der Seele weh, wenn er sieht, wie du lebst ohne ihn. Es dreht ihm das Herz im Leibe rum, wenn er dich leben sieht, ohne seine Gemeinschaft. Und da brauchst du noch gar nicht mal irgendwas besonders Böses zu tun. Dein polizeiliches Führungszeugnis kann da vollkommen einwandfrei sein. Du kannst ein ganz normales, gutes Leben führen. Und trotzdem tust du Gott weh. Das genügt schon, dass du ohne ihn lebst. Ohne Gott leben, also gottlos sein. Das ist das, was die Bibel unter Sünde versteht. Das ist überhaupt die schlimmste und größte und eigentliche Sünde, die es gibt. Die anderen Dinge, was Mausen oder Lügen oder Ehebruch oder sowas, das sind Dinge, die sich aus dieser Grundhaltung heraus ergeben. Die Grundhaltung des sündigen Menschen bedeutet eben, dass einer sagt, ich brauche Gott nicht, ich will ihn nicht. Ich bestimme mein Leben alleine. Ohne Gott leben, das ist die eigentliche Sünde. Verstehst du, Sünde ist nicht ein kleiner moralischer Fehler oder mal ein Fehltritt oder sowas. Sondern Sünde, das ist Widerspruch gegen Gott. Wenn du sündigst, da tust du seinem Vaterherzen weh. Es genügt schon, dass du dein Leben hast und lebst und das hinnimmst wie eine Selbstverständlichkeit, ohne dich dafür zu bedanken. Wann hast du dich das letzte Mal bei Gott für deine Gesundheit und dein Leben bedankt? Hast du dich überhaupt schon mal für das bedankt, dass du gesund bist, dass du zwei Beine hast, dass du Kräfte hast, dass du etwas lernen kannst, dass du leben kannst? Da sagen manche Leute, ich wüsste gar nicht, was ich Schlechtes mache und wieso ich Gott gegenüber sündige. Schon allein Undankbarkeit ist eine Sünde. Die Sünde des jungen Mannes in unserer Geschichte, die geht ja nicht in dem Moment los, wo er das Geld zum Fenster rausschmeißt, sondern sie beginnt in dem Augenblick, als er das Geld verlangt. Als er so tut, als ob er ein Recht darauf hätte, das alles von seinem Vater zu kriegen. Und er bildet sich ein, er könnte damit nun machen, was er will. Der hat nämlich eins vergessen, alles was er hat, das hat er von seinem Vater. Sein Leben, sein Körper, die flotten Klamotten, das kultivierte Essen, alles. Es handelt sich dabei um an und für sich gute Dinge. Ich meine, schöne Klamotten, schönes Essen, ein schöner Körper ist ja an sich was Gutes. Aber diese an sich guten Dinge, die werden ihm nach der Trennung vom Vater zum Verderben. Denn er gebraucht sie bloß noch für sich selber, nicht mehr in der Verantwortung gegenüber dem Vater. Der Geschlechtstrieb, den Gott in dich reingelegt hat, der ist an sich etwas Gutes. Aber wenn du ihn gebrauchst, ohne dich an die Gebrauchsanweisung von Gott zu richten, steht ja in der Bibel, du sollst nicht Ehe brechen, dann zerstörst du dein eigenes Glück und das Glück anderer Menschen. Es ist ja eine wunderbare Gabe, die Gott da in deinen jungen Körper gegeben hat. Und du solltest dafür dankbar sein. Aber mit allen Gaben, die Gott uns gibt, ist es so, dass sie eine bestimmte Funktion haben, einem bestimmten Bereich zugeordnet sind. Also zum Beispiel sind die Füße zum Laufen und die Nase zum Riechen und nicht umgedreht. Und beim Geschlechtstrieb ist es so, dass er uns gegeben ist und anzuwenden ist in einem bestimmten Lebensbereich. Und das ist die Ehe. Dafür hat Gott uns diesen Geschlechtstrieb gegeben, dass wir ihn dort anwenden und entfalten. Und nicht außerhalb dieses von Gott geschaffenen Bereiches. Das ist so wie mit dem Fußballspielen zum Beispiel. Du spielst vielleicht gerne Fußball. Natürlich kannst du bei euch im Hinterhof mit irgendeiner alten Blechbütte Fußball spielen, aber das ist ja nun kein richtiges Spiel. Das ist ja Geholze sowas. Wo du daran aufpassen musst, dass du nicht an so eine überdachte Zündkerze kommst und da bricht leider der ganze Verband zusammen oder haust eine Fensterscheibe ein oder was. Das ist kein richtiges Spielen. Sondern für ein richtiges Fußballspiel, da gibt es ein Stadion und da ist Platz da und da kann sich das alles entfalten, da kann es laufen. Natürlich kannst du Sex und Liebe machen irgendwo im Gebüsch oder was weiß ich wo. Das hat doch bloß mit Liebe nichts zu tun, das ist eben Geholze. Wenn du es machst zum Beispiel, dass du Angst hast, dass du erwischt wirst, dass du ein Kind kriegst. Ein kleines bisschen Angst beim Geschlechtsverkehr verdirbt ja schon die Freude an allem. Und es soll ja Freude machen, deswegen hat es ja Gott so eingerichtet. Aber ein bisschen Angst verdirbt die Freude. In der letzten Sibylle, da ist so ein Artikel über die Frage, ob das gut ist, wenn junge Leute die Ehe vorher ausprobieren. Hochinteressant, wie das da beschrieben wird. Gerade das Thema Angst. Dass das eben alles kaputt macht. Und dass dann, solange jemand sich noch fürchtet, zum Beispiel ein Mädchen Angst hat, alles kaputt gemacht wird. Gott möchte nicht, dass du Pleiten erlebst. Sondern er möchte ja, dass du auch an dieser Geschlechtsgabe Freude hast. Aber deswegen hat er den Bereich der Ehe geschaffen und sagt, dort gehört das hinein. Und nicht davor und nicht außerhalb. Der Körper, den Gott dir gegeben hat, das ist an für sich etwas Gutes. Aber wenn du denkst, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst, dann machst du dich kaputt. Ich habe Bilder gesehen von Frauen, die demonstrieren für die Abtreibung und die halten so ein Schild hoch, mein Bauch gehört mir. Und es gibt ja viele, die sagen, über meinen Körper bestimme ich selbst. Wo steht denn das geschrieben? In der Bibel steht drin, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das ist überhaupt nicht wahr, dass du über deinen Leib bestimmen kannst und dass du die Leibesfrucht, die in dir wächst, wegmachen lassen kannst. Abtreibung ist Mord. Ganz egal, wie viele Ärztekommissionen das legalisiert und unterschrieben haben. Der Leib, den Gott dir gegeben hat, ist ein Tempel seines Heiligen Geistes. Die Begabung, die Gott dir gegeben hat. Du kannst vielleicht klasse Gitarre spielen, das ist auch an und für sich etwas Gutes. Aber wenn du diese Gabe bloß dazu benutzt, um dir selber einen Namen zu machen, um dich vor den Leuten beliebt zu machen und beklatschen zu lassen, da wirst du am Schluss ein eitler Angeber. Das Geld, das du hast, das ist ja auch an sich etwas Gutes, wenn du es bloß benutzt, um dir selber ein gutes Leben zu machen. Da wirst du am Schluss ein unbarmherziger und geiziger Hund. Die Schönheit, die Gott dir gegeben hat, die ist ja an sich etwas Gutes. Wenn du sie bloß dazu gebrauchst, möglichst viele Männer einzufangen, da verführt dich deine Schönheit zum Größenwahn, zur Selbstüberhebung, zum Selbstbetrug. Und was machst du? Wenn deine Schönheit verblüht und du alt wirst, da siehst du alt aus. Wenn die Frauen verblühen, verdüften die Männer. Und ein Mädchen, das an jedem Finger 10 hat, das hat am Schluss keinen einzigen, der um die ganze Hand anhält. So ging es dem jungen Mann aus unserer Geschichte. Am Schluss hat er überhaupt keinen mehr, der wirklich zu ihm hält. Nachdem er sich bloß noch in der Gesellschaft von lockeren Vögeln und leckeren Betthasen rumgetrieben hat, befindet er sich am Schluss bloß noch in der Gesellschaft von Schweinen. Ein Schweinehirt ist er geworden. Die Trennung vom Vater hat ihm kein Glück gebracht. Und diese bittere Erfahrung, die er da in der Fremde, in der Verlorenheit, in der Einsamkeit als Schweinehirt machen muss, mit Hunger und Durst und Entbehrung, diese bittere Erfahrung, die hätte er sich sparen können, wenn er zu Hause geblieben wäre beim Vater. Da hat einer zu mir gesagt, eigentlich hat der junge Mann doch recht gehabt, dass er mal zu Hause abgehauen ist. Man muss doch schließlich seine eigenen Erfahrungen machen. Um mitreden zu können, muss man erst mal alles mitgemacht haben. Was heißt denn hier, man muss alles mitgemacht haben? Musst du erst einen Krieg mitgemacht haben, um zu wissen, dass das ein wahnsinniges Verbrechen und unvorstellbares Leid ist? Hat irgendeiner von euch für meine Flasche Rizinusöl ausgesoffen, um hinterher mit eigener Erfahrung sagen zu können, dass man dann die Scheißerei hat? Das ist doch Blödsinn! Da hat mich ein junger Mann besucht, den kannte ich von früher, der war nach dem Westen gegangen. Und der vertrat auch diesen Standpunkt, man muss alles mal mitgemacht haben. Man muss seine Lebenserfahrung sammeln. Und da hat er mir auch aber stolz erzählt, was er alles im Westen so mitgemacht hat. Und da wird den Menschen ja allerhand geboten. Auch im Bordell, sagte er stolz, bin ich gewesen. Was hier so vornehm als Lebenserfahrung sammeln angepriesen wird von ihm, das ist in Wirklichkeit, jedenfalls nach der Meinung der Bibel, weiter nichts als Sünde. Als der junge Mann aus unserer Geschichte, von dem ich hier rede, als der sein Geld in Kneipen und Bordells vertan hatte, als er schließlich als Schweinehirt gelandet ist, da sagt er nicht, jetzt habe ich alles mitgemacht. Jetzt bin ich ein erfahrener, ein gebildeter, ein kluger Mann. Sondern er sagt, ein Idiot bin ich. Ich bin blöd gewesen. Und er kommt zu seinem Vater nicht zurück mit den stolzen Worten, jetzt siehst du deinen Sohn vor dir, ich habe ohne dich Lebenserfahrung gesammelt. Sondern er kommt demütig zurück und sagt, ich habe gegen dich gesündigt. Und nun stellt euch mal diesen jungen Mann vor, wie er wieder heimkommt, nachdem er sich entschlossen hat, ich gehe nach Hause. Ich gehe einfach wieder zum Vater, ich probiere es noch einmal. Zerlumpt und verludert. Abgewirtschaftet, runtergerissen, stinkend vor Dreck. Das Gesicht zerfurcht vor Gier und gezeichnet von den Erlebnissen der Sünde. So kommt er in sein Heimatdorf. Keiner erkennt ihn auf der Dorfstraße. Und sieht, dass das der Sohn des reichen Vaters ist. So sehr hat ihn die Sünde entstellt. Sieht man dir eigentlich noch an, dass du ein Kind Gottes bist? Du bist geschaffen als Gottes Ebenbild. Wer von euch am ersten Abend hier war, der weiß ja, da habe ich ja ausführlich darüber geredet. Du bist geschaffen als Gottes Ebenbild. Das heißt, du sollst sein wie ein Spiegel, der Gottes Eigenschaften widerspiegelt. Du bist in dieser Welt, damit du Gottes Güte, seine Liebe, seine Freundlichkeit widerspiegelst. Und was ist das, was von deinem Leben ausgeht in Wirklichkeit? Sind das die Kennzeichen deines Lebens oder sind die Kennzeichen deines Lebens Sturheit, Unehrlichkeit, Egoismus, Rechthaberei, Ängstlichkeit oder was weiß ich? Vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Vielleicht sagen die Leute von dir, das ist ein widerlicher Kerl, die ist ein Flitschen, der ist ein Rumtreiber, das ist ein unzuverlässiger Kollege. Vielleicht sagt sogar deine eigene Familie von dir, der ist ein Versager. Und selbst wenn die damit recht haben sollten, ich sage dir, Gott sieht in dir sein Kind. Und hinter den von der Sünde gekennzeichneten Gesichtern von euch Mädchen, die ihr schon durch so viele Hände gegangen seid, da sieht Gott, dass ihr euch nach Reinheit sehnt. Und hinter der lässigen und herablassenden Miene von euch Jungs, die ihr so tut, als ob euch überhaupt nichts berühren könnte, da sieht Gott, dass ihr ein Herz habt, ein verwundbares Herz, das sich nach Liebe sehnt. Leute, ihr braucht doch vor Gott kein Theater zu machen. Ihr könnt doch zu Gott kommen, so wie ihr seid. Mit eurer Schuld. Und Gott wird euch nicht rausfeuern. Als der junge Mann auf den Hof seines Vaters zurückkommt, da erkennt ihn keiner. Aber der Vater erkennt ihn. Hinter dem ausgebrannten Gesicht dieses verdreckten Bettlers, durch alle Schmutzschichten hindurch, erkennt der Vater das Gesicht seines geliebten Sohnes. Und jetzt stellt sich der Vater nicht händereibend in die Türe und sagt, jetzt kommt da an, der Lumpenhund. Ich hab's ja gleich gesagt, dass das eine Pleite gibt, aber jetzt werde ich den mal zusammenstauchen. Der Vater stellt kein peinliches Verhör an. Keine Frage von wegen, wo warst denn du? Wo ist denn das ganze Geld? Wie siehst denn du überhaupt aus? Der Vater macht keine Gehirnwäsche. Er macht ihm keine Vorwürfe. Keine spitze, bissige Bemerkung. Keine Frage, keine Nervereien, keine Szene, nichts. Der Vater, der schweigt. Und das ist das, was mir an dieser Geschichte am allermeisten gefällt. Was mich am meisten beeindruckt, dass der Vater schweigt. Die ganze lange Geschichte hindurch redet der Vater nicht ein einziges Wort. Und erst jetzt, ganz am Ende, am Schluss, und zwar erst nachdem er seine Arme geöffnet hat und diesen jungen Mann in seine Arme geschlossen hat, erst da öffnet er zum ersten Mal den Mund. Und er sagt zu den Umstehenden, die sich wundern, warum er diesen verdreckten Kerl da in seine Arme nimmt, da sagt er, Mensch, das ist doch hier mein Sohn. Dieser junge Mann ist mein Sohn, der war verloren. Und jetzt ist er gefunden. Er war tot und er ist lebendig. Und jetzt feiern wir ein Fest. Siehst du, so ist Gott. Gott nölt nicht. Der lappt dich nicht voll, wenn du mit deiner Schuld ankommst. Der haut dich nicht in die Pfanne, sondern er wartet ja nur darauf, dass du ankommst. Dass du endlich heimkommst. Nicht um dich fertig zu machen, sondern um aus dir einen neuen Menschen zu machen. Nicht um dir Zunder zu geben, sondern um dir deine Sünde zu vergeben. Geh du mal irgendwo anders hin und erzähle den Menschen dein Innerstes, deine Schuld, das, was du im Leben falsch gemacht hast. Und was wird passieren? Die lachen dich aus, die machen dich fertig, die schmeißen dich raus, du wirst degradiert. Wenn du zu Gott, deinem Vater, kommst, wird dir das alles nicht passieren. Der haut dich nicht raus. Der degradiert dich nicht. Der schmeißt dich nicht weg. Der verachtet dich nicht. Der ekelt sich auch nicht vor dir. Sondern unverändert liebt er dich. Und wartet auf dich. Und umfängt dich mit seinen Armen. Und will dich bei sich haben. Zettel aus dem Fragekasten, kann man auch mit einem abgetriebenen Kind zu Jesus kommen? Aber ja, Mädchen, sollst du doch. Wenn du sowas auf dem Gewissen hast, du brauchst doch so nicht weiterzuleben. Komm doch. Wo willst du denn sonst hingehen? Zu wem willst du denn sonst gehen mit einer Schuld, wenn du nicht zum Vater kommst? Aber ja, komm doch heim mit deinem Schuld und dann deinen Schwierigkeiten und Ängsten. Das Angebot, was dir heute und in dieser ganzen Woche gemacht wird, das lautet, du kannst heimkommen und Gott will dir vergeben. Denk mal drüber nach, wie viel Schutz und wie viel Schuld sich auf dem Bauplatz deines jungen Lebens schon angesammelt hat. Weißt du, Gottes Vergebung, die ist wie eine Planierraupe.